3, 2, 1.
Herzlich willkommen im Spielekeller. 115 Folgen haben wir mittlerweile erledigt. Ich hoffe, euch geht's gut. Ganz liebe Grüße an Chris Hana. Hallo, schön, dass du da bist und dass ich endlich wieder da sein darf. Wie geht's dir, Mann?
Ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir auch wieder.
Ja, wir haben ja ganz kurz schon zugesprochen. Also ich habe das Gefühl, ich trage so eine etwas schlappe Phase durch mich körperlich. Schlaf aber auch nicht so gut. Das liegt, glaube ich, vielleicht aber auch an dem Bett. Denn es gab einen Bettenwechsel bei uns im Hause. Meine alte Matratze, von der ich ein riesiger Fan bin, die vielleicht nicht mehr den besten Zustand hatte, musste raus. Die Frau hat sich durchgesetzt. Jetzt mit Ring am Finger verändern sich die Machtverhältnisse relativ stark. Und dann haben wir ihr Bett genommen und seitdem schlafen wir beide übrigens schlecht. Das ist übrigens fantastisch. Vorher hat sie besser geschlafen. Naja, ich bin kurz davor, jetzt ein neues Bett zu kaufen. Gestern gab es einen verkaufsoffenen Sonntag. Wir waren in so einem Bettenlager. Und haben Betten gelegen, aber bisher noch nicht fündig geworden. Ja, ja. Und selber?
Ja, es ist ein rabenschwarzer Montag. Ich hatte ein fantastisches Wochenende tatsächlich. Ich hab,
hast du dich geguckt unterwegs. Oder warum fantastisch? Also.
Ja, nee, ich hatte einfach richtig gutes Wochenende. Mhm. Wir waren bei Fulda, wo die Kollegen ja so einen Hangar haben, also wirklich große Halle, wo sie Star Wars Props bauen.
Von dem hast du schon ein paar Mal erzählt. Den
ja,
hast du
und da war ich jetzt nochmal. Nice. Und die haben jetzt tatsächlich, haben LKW beladen für die Fantasy Basel. Mhm. Weil die da richtig viel auffahren. Und dann haben die Kollegen da irgendwie, ich glaube, 6 LKW beladen. Am Donnerstag schon den ersten, 5 am Freitag. Ich bin dann schon mitgefahren, hab halt gearbeitet. Nein. Und wir hatten aber dann am Samstag natürlich, ist ja der Star Wars Tag.
Ja.
Der 4. Mai. Ich weiß gar nicht, wie viele Hochzeiten es gab. Wir waren aber auf jeden Fall auf einer. Und das hat schon Bock gemacht.
Geil.
Ja.
Das hört sich sehr gut an. Ja, bei mir war das Wochenende auch recht gut. Wir hatten unser Veteran Finals, die wir ja seit diesem Jahr zusammen mit Freaks for You veranstalten und Project V. Und haben das erste Mal sozusagen ein großes Community Gathering gemacht. Und ich weiß nicht die offiziellen Zahlen, aber ich glaube, wir hatten insgesamt über die 3 Tage bestimmt 2000 Besucher. Und der Samstag war der Haupttag, da waren bestimmt knapp 1000 Leute da über den Tag. War richtig was los, war richtig voll im Experience in Köln. Richtig unglaublich gute Stimmung. Also Bilder, Videomaterial, ne, so auch die Leute vor Ort, wie viele es waren, das war richtig, richtig gut, hat mir echt ein gutes Gefühl gegeben. Sondern nur noch Geld verdienen, damit man sich das auch alles leisten kann. Aber, aber sonst sah das echt gut aus. Wirklich. Nebensache. Also war positiv. Auch wenn man immer über E-Sport spricht und so, das war ein echt gutes Event. Es waren auch Creator vor Ort und so, die einfach Bock hatten, vorbeizukommen. Ne? Kuba habe ich gesehen. Also waren auch gute Teams dabei. Ne? Also letzten Endes CGN, Gratulation aus Köln, hat gewonnen. Du musst dir vorstellen, auch krasses Finale. Mouseboards ist im Finale. Jetzt halte ich fest, ich meine, ähnlich wie Counter-Strike. 13-0 in Map 1 gewonnen. Nach 13 Punkten hört das Spiel auf. 13-0 in der Map 1 im Finale. Die Stimmung, denkst du ja auch so bei CGN, okay, jetzt alles vorbei. Dann rasten die CGN-Fans trotzdem voll aus. Ich denke mir so, hey, haben die jetzt gerade noch einen Punkt geholt? Also bevor die 13-0 waren, 12-1 oder was? Ich war völlig verwirrt, weil alle von CGN auf einmal positiv geschrien haben. Nein, die wollten ihr Team nur anfeuern und dann gewinnen die noch. Dann gewinnen sie das noch. Also, boah, ja, aber dementsprechend war es nice.
Solche Geschichten brauchst du,
ja.
Weil es geil ist, weil es ja, hyped. Voll. Und da zeigt dir auch einfach, glaube ich, nochmal, was das einfach ausmacht, wenn du auch eine Fanbase hinter dir hast. Ich frage mich ja. Halt immer, was das mit mir als Spieler machen würde, weil das ist voll. Ja für Stressfaktor hoch 10.
Ey, boah, darf ich da ganz kurz, können wir ganz kurz daraus. Weil das, ich bin ja riesen Fan von Fandom bauen und Character Building und so weiter. Und wenn ich irgendwie mehr Kohle hätte, würde ich da auch viel mehr machen. Aber du musst ja irgendwo anfangen. Und gerade so Offline-Appearance super wichtig. Und es tut mir leid, dass ich das sage. Ich sag's aber jetzt ganz offen, weil ich beide Teams extrem gern habe, mit beiden auch eine wirklich gute Historie, nämlich Mousebots und SK Gaming. Weil die beiden Teams, die dort nahezu null Stimmung hatten. Und das wird Jan bestimmt nicht gerne hören. Liebe Grüße gehen raus. Ich liebe den Mann. Und genauso wie Martin und Alex und alle bei SK. Kölner Team, SK Gaming, Kölner Team, ne ultra geile Gaming-Location, alles, was das Herz begehrt, aber die Fandom bei diesem Event für SK und Maus war nahezu null. Es waren da, und Focus, Clan, wie auch CGN, hatten ultra die Fans dort, hatten sich viel Mühe gemacht, haben Aktivierung vor Ort geschaffen, ne, haben mit den Leuten was gemacht, hatten die Fans, kamen mit Fahnen und allem drum und dran. Das gab es bei den zwei Teams, die offensichtlicherweise auch mehr Kohle haben, muss man auch mal ganz klar sagen, halt überhaupt gar nicht. Und das finde ich echt schade und nervt mich auch ein bisschen persönlich, aber so kommen wir nicht voran.
Aber glaubst du, dass das genau an diesem Underdog-Status liegt, dass du bei SK, nicht, dass Fans eher erwarten würden, dass SK da was vorbereitet, versus du hast so ein Underdog-Team und die machen das alles selbst und malen die Fahnen wahrscheinlich noch mit der Hand.
Ich will jetzt niemand auf die Füße treten oder so, ne? Weil es jetzt echt vielleicht sonst, weil ich will nicht ungerecht sein, aber ich habe da eine ganz klare Meinung. Also da, das liegt an den Leuten, die daran arbeiten. Es wird der Sache nicht genügend Priorität zugesetzt, dass man daran arbeitet, ein Fandom aufzubauen. Ich hatte das Thema vor der Season mit den Teams oder zumindest mit einem der beiden Teams ein bisschen intensiver, habe da Vorschläge gemacht, weil ich auch wollte, weil ich wusste, ne, da sind auch andere, vielleicht andere Möglichkeiten, ein Stück weit auch mit Location, mehr Personal und so weiter insgesamt, aber nee, es ist, weiß ich nicht, ich kann es dir nicht anders sagen, als dass die Sache im Team nicht die gleiche Priorität bekommt wie andere Dinge oder ähnliche Priorität oder höhere Priorität, so rum. Und deswegen wird das halt ein Stück weit vernachlässigt. Und das finde ich wirklich schade. Ich hätte so Bock an einem Team, in einem anderen Leben, in einem Team, diese Rolle, also so dieses Community-Management, aber von oben bis unten komplett durchzuexerzieren und so ein Fandom aufzubauen, ne? Mit allem drum und dran, von Kommunikation bis Aktivierung vor Ort mit den Fans und so weiter und so fort. Das ist so ein geiles Ding. Das hilft ja auch, um potenziell neue Vermarktung hinzubekommen und natürlich auch deine Marke aufzuladen bis zum geht nicht mehr.
Okay, wir haben ja immer diesen, Fußball-Talk mittlerweile drin. Ich will das gleich kurz aufgreifen. Was ich noch einmal sagen will dazu ist, dass ich ja mit dem Alex auch schon mal darüber gesprochen habe. Und das meiste Feedback, was ich ja von außen bekomme, ist eben genau das, dass ne, so diese guten deutschen Mittelstandsteams, nenne ich sie jetzt mal, halt sehr gut wirtschaften, ne, gut gebaut sind, aber halt Fandom komplett leidet oder halt einfach wirklich nicht existent ist. Das haut jetzt genau in diese Kerbe, von der du sprichst.
Ja.
Was ich aber viel krasser finde ist, und nimm mal so, jetzt mein Lieblingsbeispiel natürlich hier wieder Eintracht Spandau. Grüße gehen raus, ne? Weil die haben es ja.
Geisteskrank, müssen wir, also habt.
Ist ja auch egal, wie künstlich das gebaut wurde, ne? Also wirklich, aber das funktioniert halt einfach, ne? Und das funktioniert als Marke sowohl im E-Sports als auch in so einer Baller League. Und wenn ich habe jetzt viel über die Baller League gesprochen, auch kürzlich wieder, und ich frage mich halt die ganze Zeit, warum kann das eigentlich Fußball nicht? Also warum sind so Social-Media-Kanäle von Fußballvereinen zum Beispiel einfach so ultra langweilig? Da ist immer so, ey, Spielankündigung, dann hast du so ein bisschen, hier sind die Tore gefallen, hier ist der Link zur Pressekonferenz, hier ist der Spielertransfer, hier ist was ganz Wichtiges, was passiert ist. Aber es gibt so dieses typische, diese Fandom-Post, ne? So dieses, ey, wir rasten jetzt mal aus, diese ganzen Hype-Sachen. Die gibt's, und korrigiert mich, gibt's bestimmt in einigen Vereinen, aber nicht in vielen. Und ich finde, das ist so ein verschwendetes Potenzial, weil das Thema so emotional aufgeladen ist bei so vielen Menschen.
Ja.
Und die beste Erklärung, die ich halt bis jetzt so bekommen habe, immer so zwischen den Zeilen, ist, dass du halt im klassischen Sport halt schon die sportliche Leistung auf dem Platz, ne, so wie Fans drumherum, ist meistens ja relativ getrennt vom Business. Das ist immer so, ja, die Business-Heinis machen hier meinen Fußball kaputt.
Ja.
Ne, ist immer so losgelöst voneinander. Und ich glaube, dass, weil du hast gerade über Vermarktung gesprochen, ich glaube, dass du gerade kleine Vereine, ne, die könnten, glaube ich, so viel lauter sein, viel bekannter werden und auch nochmal Vermarktungsgeld ranholen, würde ich jetzt vermuten zumindest, wenn du da einfach mal voll drauf hast. Wenn du einfach mal so das Eintracht Spandau, weißt du, wir haben gerade über die Regionalliga gesprochen, Eintracht Spandau der Regionalliga. Ja. Mal so richtig voll YOLO gehen. Du bist einfach der lauteste Verein in deiner Liga. Da muss doch irgendwas gehen.
Also Herausforderung, wir hatten ja auch mit den Angry Titans zwischenzeitlich in Valorant was gemacht und wir waren auch schon mit die lautesten in der Liga. Aber da kann man auch ganz offen, es gibt ja auch Herausforderungen. Ich sage ja auch nicht, dass es easy peasy ist und jetzt, ne, kann ich ja auch aus beiden Richtungen Ligenbetreiber und Team gucken. Es ist natürlich trotzdem auch da und ich weiß, die Eintracht, dass ja auch Eintracht hat mit Abstand die größte Ressource an Geld und an Menschen für die Aktivierung von dem, was sie da tun. Und das ist super eingesetztes Geld. Dennoch ist das halt, musst du es haben, ne? Also irgendwo musst du starten. Und am Anfang startest du dann halt vielleicht mit Leuten, die da Passion drin haben, die es vielleicht für wenig Geld machen oder vielleicht sogar Ehrenamtler. Aber du musst dann irgendwann den Switch schaffen von, wir sind hier irgendwie low budget unterwegs und wir können jetzt die Menschen, die da richtig geilen Job machen, irgendwie auch incentivieren und langfristig einen Job vielleicht besorgen, damit die Bock. Und diese Hürde, also von dem einen da drunter, wo viel mit Passion läuft, darüber, das ist so ein krasser Schritt, wenn du da nicht die Ressourcen vorher hattest, und das war ja bei der Eintracht schon so, ne? Da gab es einen Businessplan, wie viele Menschen jetzt zumindest mal am Start daran arbeiten und wie wir ein gutes Konstrukt, auch eine Storytelling bauen können. Und es waren fähige Leute direkt am Anfang dabei, ne? Das ist, das können natürlich ein Regionalligaverein oftmals nicht leisten, aber da natürlich jetzt mal rumspinnen, ganz kurz, einen mutigen Investor in der Fußballliga, der sagt, komm, ich gebe jetzt hier x Euro in Aktivierungsbudget und das ist dafür fix und nicht für irgendwelche Einkäufe von Spielern. Und wir gucken mal, was die Reise bringt. Wäre schon mal geil in der Fußballliga.
Frag mich halt immer, wie viel Personal brauchst du denn für sowas? Geh mal auf Vereinsebene zurück. Wenn du mal siehst, wie E-Sports-Teams das machen, ne? Du hast ja ganz oft eben diese Freiwilligen, die erstmal aushelfen. Was du sagst, ne? Also mal klar, du bezahlst die halt vielleicht schon, das ist halt ein kleiner Job. Ich weiß auch nicht, ob das initial deinen ganzen Tag füllt. Also das bestimmt so kannst du das so bauen.
Ich schwör's dir, das geht so schnell.
Ja, ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass das wichtig wäre, dass du es genauso betreibst. Und dann wahrscheinlich mit mehr als einer Person. Definitiv. Ich frage mich immer, kann man mal diesen Testcase bauen? Ne? Und mich wundert das nur so, weil von der Emotionalität, finde ich, kommt für mich so an Sportarten irgendwie nichts ran, an so diesen klassischen Fußball.
Ja.
Aber alles, was du so außerhalb des Platzes erlebst, finde ich halt in der Regel schon echt langweilig. Also, weil einfach nicht viel drumherum passiert, ne?
Ich kann fairerweise fast nur von Borussia Dortmund Social Media sprechen. Mhm. Die, glaube ich, eins der besten Social Medias noch im Fußball in Deutschland zumindest haben. Ich glaube, die gewinnen da fast immer die Preise, die es da so gibt. Und das ist okay. Also, selbst wenn das jetzt schon mit das Beste ist, würde ich sagen, ich will nicht wissen, was die Schlechtesten machen, ehrlicherweise.
Ja, nichts.
Ja, genau, ne? Und Dortmund hat natürlich viel aufgeladen. Das Brand ist halt super emotional, ne? Auch da bröckelt es aber links und rechts auch schon mal immer wieder, ne? Echte Liebe wird schon jetzt nach so vielen Jahren auch immer mal wieder hinterfragt, ne? Und aber da sind die Spieler immer mal wieder in Formaten und so weiter und so fort. Aber so richtig hautnah dran an den Fans, ja, da haben die Fans ihre eigenen Kanäle, auch auf Social und so weiter, wo du alles findest, ne? Und die sind auch in Dortmund echt nicht klein. Die sehe ich ja selber immer. Von Facebook bis alles, was es da gibt. Ich glaube, da ist Facebook sogar noch relativ groß. Ja.
Und das verstehen große Vereine übrigens auch, ne? Und wir können das gleich auch abschließen jetzt. Aber ich hab da halt auch mal Input bekommen, dass halt, also sowohl Kommunikation als auch Merchandise läuft über eigene Kanäle. Ne, ja. Dass dann so ganz, bei ganz großen Vereinen auch deine Ultragruppierungen, die würden halt nicht deinen Merch kaufen. Ja. Ne, machen halt ihre eigenen Sachen. Und das ist auch geduldet und okay. Zu einem Punkt natürlich. Und klar kaufen die auch Merchandise, aber es hat irgendwie so ein...
Ja, ein Trikot kaufen die schon.
Nur ja, genau, es hat so ein Agreement, dass die halt sagen, okay, ne, wenn ihr jetzt eure eigenen Jacken da und so macht, passt halt schon, ne? Also ist ja, halt... Ja. Und die wissen halt auch, dass die da kaufen.
Ja.
Ich will das Thema wirklich abschließen. Ich möchte nur eins sagen. Wir haben das jetzt wirklich fix gemacht. Und Leute, der MSV Duisburg ist abgestiegen. Uerdingen ist wahrscheinlich davor aufzusteigen.
Wenn wir nicht vor insolvent gehen, ja.
Wenn sie nicht vor insolvent gehen. Und wir haben gesagt, dass wenn wir es wirklich schaffen, Duisburg und den KFC in die Regionalliga West zu bekommen. Also wir kriegen das hin. Bei uns ist das schon fix. Es hängt jetzt an dir, Dennis. Ja. Dann machen wir zwei B2B-Events. Und zwar während der Spiele. Und zwar einmal halt in Duisburg und einmal in Krefeld.
Und dazu laden wir auch jeden Hörer und Hörerin ein, oder? Ist das dann so ein Ding?
Alle? Geht
das? Also, weiß ja nicht, wie viele dann wirklich kommen.
Wer hätte denn Bock?
Das würde mich mal interessieren. Also Krefeld und Duisburg übrigens fantastisch für jeden, der nicht aus der Nähe NRW kommt, weil wir Duisburg und Krefeld direkt nebeneinander sind.
Das sind auch schöne Städte, muss man sagen.
Ja, wirklich. Ich war übrigens
viel zu sehen und zu erleben.
Als ich nach Dortmund gefahren bin. Ich war beim Champions League Halbfinalspiel, ne?
Warst du da?
PSG. Ja, wie vor 11 Jahren war ich auch dort. Jetzt schon wieder. Mann, was für ein Glück. Das war richtig nice. Boah, die Stimmung war so krass. Wir hören jetzt auf damit. Nein, wirklich, das war mit die krasse Stimmung, die ich jemals hatte bei einem Dortmund-Spiel. Wirklich, die Leute sind so ausgerastet, Mann. Die hatten so geile Stimmung. Es war ja 1. Mai. Da gab es noch einen Fanmarsch durch die Stadt, also durch Dortmund. Das war crazy, Mann.
Ich war in Dortmund an dem Tag.
Ja, guck mal, hätten wir uns fast gesehen.
Also zum Mittagessen, ne? Zum Grillen verabredet mit Schwiegereltern. Ja. Und wir sind, glaube ich, um 2 oder 3 sind wir hingefahren. Und da war ja die Stadt ja schon so voll mit, ne, Gelb-Schwarz und die Kneipen waren ja einfach ultra voll. Und ich dachte, wann spielen die denn? Die haben erst um 9 Uhr, glaube ich, gespielt, ne?
21 Uhr, ja, ja. Ja, ja, aber es gab Fanlauf um 17.30 Uhr. Das heißt, da waren dann sicherlich alle ab 16 Uhr waren dann schon ready, sozusagen.
So, der Johannes sagt, wir müssen jetzt hier den Fußball-Talk abschließen.
Ja, komm, jetzt ist auch mal gut hier.
Ja, schön war's. Aber Leute, ne, wenn Krefeld aufsteigt, 2 Business-Events, wenn ihr Bock habt, schreibt Johannes mal an oder uns über die Kanäle. Da würden wir wirklich mal 2 B2B-Events organisieren auch und einfach mal so ein Meet and Greet.
Und ein Gast kriegt schon mal safe Freigetränke von uns beiden, der jetzt hier lange warten musste. Würde ich sagen. Ja, auf unseren Nacken. Ja, ich würde sagen, hallo, Norman, wie geht's dir? Schön, dass du heute mit dabei bist. Danke, dass du noch kurz gewartet hast. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's sehr gut. Komme jetzt aus 2 Wochen Urlaub zurück. Und starte auch entspannt mit einer Runde Podcast hier bei euch.
mach doch mal ganz kurz eine Intro, damit man schon mal versteht, wer du bist und was du so ganz, was du jetzt aktuell so machst.
Ja, ich bin Roman, der Gründer der Card Sports League, kurz CSL, die sich dem Namen nach auf zwei Dinge fokussiert. Das eine Sammelkartenspiele und das andere diese Sammelkartenspiele mehr in Richtung E-Sports zu bewegen. Und das machen wir vorrangig über das Medium Livestreaming von großen Turnieren, als auch eigenen Eventkonzepten, die wir fahren, um das Thema eben mehr in eine breitere Öffentlichkeit zu tragen. Und das haben wir ja auf der Gamescom dann gesehen, dass das peu à peu auch sehr schön aneinander anknüpft.
Absolut. Es ist so ein krass verbindendes Thema mittlerweile, wie ich das an jeder Ecke mitbekomme. Chris ja selber, deswegen bin ich auch froh, dass wir Chris auch mit am Start haben, weil Chris ja auch selber super aktiv ist. Und auf jeder, ich vermute auch bei der Circle LAN, fällt mir gerade ein, sicherlich wieder Karten spielen wird, auf irgendeiner, in irgendeinem Moment. Bist du eigentlich auch da, Norm?
Ja, ne? Ich werde auch da sein. Und
ja, okay, dann ist ja schon garantiert, dass auf jeden Fall Karten gespielt werden.
Genau, das war auch die zweite Circle LAN. Da haben Chris und ich uns auch quasi das erste Mal live kennengelernt mit einer Runde Karten auf den Tisch legen. Da hatten wir Chris noch ein Deck freundlicherweise spendiert zum Spielen.
Chris.
Ihr mir?
Du mir.
Ich wollte gerade sagen, ich habe überlegt gerade, weil du hast mich ja, ich habe dich aber doch, glaube ich, noch am Ende einfach mitgenommen, weil du einfach, weiß ich nicht, zu gut spielst. Und ich hatte einfach keine Schnitte mehr und ich konnte noch einen einfach mit aus dem Spiel nehmen und Arschloch, wie ich bin, habe ich das gemacht.
Ja, du hast mich dann noch mit in den Abgrund gezogen, aber so ist das. So
haben wir ja in deinem 5-Züge-TED-Talk oder 4-Züge-TED-Talk auf der Gamescom-Laden zurückbekommen. Also, alles gut. Ja, tatsächlich, Dennis wird gespielt. Ich hab wieder so die geilste Random-Interaktion gehabt. Ich habe ja sowohl in Wolfsburg als jetzt auch in dieser Frankfurter Runde, in der ich war, Leute kennengelernt. Und du machst dann immer diese Follow-up. Calls mit Leuten nochmal. Hey, wir haben uns gar nicht unterhalten, lass uns mal quatschen. Und natürlich, ersten Call, den ich aufsetze mit jemandem, Ultra-Magic-Spieler. Ne? Und so, ja, nee, ich spiele Magic. Und dann war das auch nur noch so ein Fachgesimpel irgendwie. Und da ist es einfach, es verbindet halt einfach dermaßen. Und es gibt so viele Menschen, die spielen, das ist echt krass geworden.
Ja, ist mittlerweile eine richtige Halbschattengesellschaft, weil man irgendwie jede zweite Person, die irgendwie Gaming-related ist, mittlerweile auch zumindest schon mal ein Commander-Deck in der Hand hatte und man das auch teilweise den Leuten nicht ansehen kann, wer jetzt wirklich da intensiv investiert ist. Und das ist finde ich, das Schöne. Wir hatten ja auch auf der Gamescom-LAN abends noch eine kleine B2B-Runde gemacht und da waren echt auch viele Leute dabei, wo man sagte, ich wusste gar nicht, dass du auch spielst. Und das kommt dann immer mal wieder so zum Vorschein. Ich glaube, der Kollege, der neulich bei euch im Podcast war, der aus der Politik, der hat ja auch irgendwie erwähnt, dass er irgendwie schon seit 30 Karten an Magic spielt, also 30 Jahren Magic spielt, das wird immer mehr und das ist ja, auch nix, ja, immer akzeptierter.
Übrigens, der auch alte Warcraft-Spieler, der früher ganz viel Warcraft auch gespielt hat, da kommt ja die gute Tradition ganz oft auch her bei den Strategiespielern, ne?
Ich hab jetzt eine Frage im Kopf, ich setze da kurz einen Pin rein, weil jetzt müssen wir das einmal kurz chronologisch aufziehen, aber dann, Norm, einfach nur, damit wir diese Intro einmal abgefrühstückt haben, kannst du einmal kurz erklären, was du eigentlich für einen Background hast und wie du dann bei dem Thema gelandet bist? Und dann haben wir, glaube ich, ganz viele Fragen zu dem Thema und zum Markt. Aber wie bist du eigentlich da hingekommen und was hat dich eigentlich dazu bewegt? Weil du machst das ja schon ein paar Jahre. Wir sehen jetzt gerade einen riesen Revival. Aber du hast ja wahrscheinlich damals mehr gesehen als alle anderen, weil du viel tiefer drin warst. Und ich würde gerne einmal verstehen, so was waren da so die Parameter und Beweggründe, die dich da hingeschoben haben?
Ja, also ich teile das mal ein bisschen, weil ich glaube ich, wenn ich mir so eure Gäste anschaue, nicht so die typische E-Sports-Laufbahn durchlaufen habe, sondern eigentlich eine ganz klassische Corporate-Karriere gemacht habe und dann nebenbei immer sehr aktiv war, weil die Corporate-Laufbahn nicht ausgereicht hat, um mich vollends auszufüllen. Und ich habe ursprünglich angefangen als dualer Student bei Bayer. Meine ganze Karriere ist auch mal sehr opportunistisch verlaufen. Das heißt, wenn sich eine gute Gelegenheit ergeben hat und die so in das reingepasst hat, was ich machen wollte, habe ich die ergriffen. Es war nie irgendwie geplant. Ich bin nach dem dualen Studium dann in eine Marktforschungslaufbahn gekommen. Das heißt, ich habe sehr viel mit Daten gearbeitet, sehr viel versucht, den Endkunden zu verstehen. Habe da zuerst Marktforschung für Frauenverhütungsmittel gemacht. Ist auf jeden Fall, ja, gerade Anfang 20, auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung und hat auch die eine oder andere Lebensweisheit noch mitgenommen. Und bin dann auch sehr wieder opportunistisch getrieben, tatsächlich nach NRW gezogen. Ende 2015 habe da mehr im Bereich B2C-Marketing gearbeitet, also auch wieder mit Daten. Es war auch eine Marktforschungsrolle, aber mehr in der beratenden Tätigkeit für Tiermedizin damals, also Floh- und Zeckenmittel. Und bin da mehrere Jahre geblieben, was da auch sehr spannend war, weil sich der Konzern da auf der Ebene sehr stark umorientiert hat, weg von reinem Marketing zu den Tierärzten hin zu den Endkonsumenten. Das heißt, da habe ich mich auch sehr viel mit Marketingkonzepten an sich beschäftigt. Wie bekommt man Produkte in die Läden? Wie muss man sie vermarkten, positionieren, dass da auch eine entsprechende Abverkauf stattfindet? Und dann Ende 2019, Anfang 2020 war es bei mir soweit, dass ich wieder zurück nach Berlin gehen wollte. NRW ist sehr schön, insbesondere der Karneval und auch die E-Sports-Kultur, aber privat ging es dann, sollte es wieder zurückgehen, weil dann auch so Themen wie Familienplanung etc. anstanden. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann entschieden, da hatte ich gerade mein MBA fertig gemacht, doch mal nach, ich glaube damals 9 Jahren, Bayer-Konzern die Firma zu verlassen und bin dann zu TeamViewer und habe da im Bereich Business Intelligence, im Bereich Performance Marketing und Performance Management betreut und aufgebaut. Und das war eine komplette Umstellung, weil es halt auf einmal so und so viele Themen waren, die es zu betreuen gab, weil es eine relativ junge Firma war. Man hatte nicht mehr so seinen fokussierten Alltag, sondern sehr, sehr viele Themen, die es da anzugehen und zu bauen vor allem galt. Und da habe ich richtig gemerkt, dass da so das Feuer entfacht wurde, dass ich irgendwie super viele Sachen machen wollte einfach. Dann kamen auch solche Themen hinzu, dass TeamViewer sich zu dem Zeitpunkt irgendwie entschieden hat, Manchester United und die Mercedes Petronas zu sponsoren. Daran angeknüpft waren dann Fragen, okay, wie messen wir dann eigentlich den Erfolg? Das heißt, es lag dann auch auf meinem Tisch. Damals gab es Shikenzo noch nicht, aber das heißt, wir haben dann intern versucht, verschiedene Messsysteme aufzubauen, um dieses Investment auch gegenüber den Investoren zu rechtfertigen. Und dann, das war ja alles noch während Corona, dann habe ich so ein bisschen die Erwachsenenpubertät durchlaufen und den Corona-Speedrun gemacht. Das heißt, geheiratet, Kinder bekommen, also Zwillinge, Haus gekauft und dann war Ende Corona war so ein bisschen die Frage, okay, jetzt gab es bei TeamViewer auch paar Umstände, ein bisschen Umbrüche und dann hat es mich doch wieder in den sicheren Großkonzernhafen zurückgezogen. Zu Bayer, weil ich auch ein bisschen mehr strategisch wieder arbeiten wollte und bin da in die strategische Leitung des Onkologiebereichs gekommen, das heißt für Portfolio-Management. Das heißt, da haben wir uns angeschaut, okay, welche Produkte haben wir in der Pipeline, wie kann man die bewerten und wo sollten wir eigentlich mehr Investment reinstecken und wo sollte man gegebenenfalls nochmal die langfristige Ausrichtung überdenken. Ja, und dann kamen, wie gesagt, die Zwillinge ins Leben und dann hat sich alles nochmal umgestellt und dann bin ich mit dem anderen Thema, nämlich der Cardsports League, irgendwie auf einen Nenner gekommen und habe mich dann komplett selbstständig gemacht, um ironischerweise mehr Flexibilität zu haben in der Kinderbetreuung für meine Frau. Und das mache ich jetzt zusammen mit meinem Geschäftspartner Ali schon seit einem Jahr jetzt quasi in Vollzeit. Wie ist die Cardsports-Sieg entstanden? So, jetzt glaube ich, würde jetzt mal den zweiten Strang wieder genau, aufgreifen.
Jetzt musst du einmal mal den Strang aufgreifen, auch genau wie du da rangekommen bist. Aber du hast ja ewig lang auch kompetitiv und so gespielt.
Genau. Also
das, genau, kannst du einmal gerne auch nochmal in die Runde schmeißen.
Genau, ich bin dann in den, bei Sammelkartenspielen selber, habe ich quasi mit sehr, sehr früh angefangen, auf dem Pausenhof damals noch, denn ich bin über Yu-Gi-Oh! Zu Sammelkartenspielen gekommen, also quasi über den Anime, der bei RTL 2 lief, und habe meine ersten Karten Tatsache bekommen, indem ich ein paar Pokémon auf dem Gameboy getauscht habe.
Lass mich einmal kurz reinhaken. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Und wir haben ja festgestellt, dass an mir alles vorbeigeflogen ist, ab einem gewissen Punkt. Warst du da drin, Dennis? Yu-Gi-Oh! War das dein Ding?
Nee, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es bei dir war, Chris. Wir sind ja nicht so, also weit auseinander alterstechnisch, aber das war Yu-Gi-Oh! Noch geguckt. Ein bisschen. Das war so Ende meiner Jugendzeit, habe ich das Gefühl. Und Karten dann später. Und da war ich schon zeitlich raus. Aus dem Alter, also aus dem typischen Alter, sag ich mal, ne, wo man dann immer noch tief im Thema drin war. Ich war dann bei ganz anderen Themen. Ich weiß gar nicht, was dann zu der Zeit gerade in meinem Altersrange aktiv war. Aber ich hatte das Gefühl, Yu-Gi-Oh! War da gerade nicht mein Thema. Aber ja, ich war immer, ne, Magic war halt voll meine Zeit.
Ich wollte mal fragen, ob du da, weil ich habe da auch gar keinen Bezug zu.
Yu-Gi-Oh! War insofern ein komplett anderes Kartenspiel, als so die Vorreiter Magic und Pokémon hatten. Und durch den, wie gesagt, für mich war der Einstiegskanal eben der Anime. Ich habe das damals immer geschaut, fand es super cool, dass da Karten durch die Gegend geflogen sind und wollte das dann einfach selber spielen. Hatte dann bei mir einen engen Freundeskreis, der das auch gespielt hat, Tatsache. Das heißt, wir sind dann hat sich das so peu à peu aufgebaut. Wir sind dann in den lokalen Spieleladen, haben da immer mehr gespielt, dann vom Spieleladen mit Deutschland-Ticket damals, also dem Regional-Ticket, Turnieren im Umkreis gefahren, dann auf die ersten internationaleren Turniere und irgendwie immer mit diesem Spiel verbandelt gewesen.
Du warst dann schon semi-professionell bis professionell, also wenn ist genau jetzt die Frage, wie du das definierst, aber du warst schon gut.
Ich war gut. Also ich habe ein, zwei Turniere gewonnen. Ich war zu dem Zeitpunkt gab es keine, wo ich so mein Peak hatte, gab es zu dem Zeitpunkt gerade keine offiziellen Turniere, weil der damalige Publisher oder beziehungsweise die Firma, die das Spiel vermarktet hat, Aberdeck, stand in einem Rechtsstreit mit Konami, die Lizenzrechte hatten. Und Konami hat Aberdeck die Lizenzen entzogen. Deswegen gab es so eine Phase von 2 Jahren, wo es quasi kein richtiges Organized Play gab, keine Turniere, und da lief alles über quasi Community-Events. Und da bin ich quasi eben durch ganz Deutschland, Europa getourt und habe quasi jedes Turnier mitgenommen, weil ich da irgendwie auch genug Zeit hatte im Abitur noch. Und dann, das ist halt so ein bisschen das Thema, es gibt auch heute noch sehr wenig Strukturen in Sammelkartenspielen, die so Competitive Play, Pro-Gaming-mäßig erlauben, sondern es ist eher, man muss sich viel selber darum kümmern, um das aufzubauen. Und nach meinem dualen Studium war das bei mir, gab es so einen Punkt, dass ich gesagt habe, okay, will ich jetzt irgendwie mich selbstständig machen, will ich bei ihm bei Bayer bleiben, und zu dem Zeitpunkt hat sich ein Team formiert in dem Bereich. Ich komme auch nochmal gleich dazu, wie und warum man in einem 1-gegen-1-Spiel überhaupt Teams baut. Und das war so ein bisschen die Herausforderung, die ich dann angenommen habe, wo ich gesagt habe, okay, da sind sehr gute Spieler drin. Damals ging es auch immer mehr los mit E-Sports. Das kann man nehmen und irgendwie übertragen und was Cooles draus machen. Und dann habe ich gesagt, okay, Corporate-Karriere und das eben nebenbei als Hobbyprojekt. Und das Team hieß damals Complexity Card Gaming. Das heißt, diese Namensverwandtschaften ziehen sich auch durch die Sammelkarten Laufbahn bei mir. Und das haben wir dann eben aufgebaut, haben versucht, Strukturen im Team zu bauen, wo man sagt, okay, wie testen wir verschiedene Kartenkombinationen miteinander? Wie finden wir die beste Zusammenstellung an Karten, um eben auf den Turnieren zu gewinnen? Und das ist eben der große oder immense Vorteil, den man in einem Team hat, rein aufs Spiel bezogen. Man spielt zwar jeder für sich 1-gegen-1 in den Turnieren, aber man hat sozusagen die Vorbereitungszeit eben potenziert, indem man viel größeren Pool an Leuten hat, mit denen man das testen kann und die auch quasi auf dem gleichen Niveau spielen wie man selber.
Hatte das, nur damit wir das einmal aufklären für die Leute aus dem E-Sport, die uns natürlich zuhören, hatte das irgendwas mit dem Team-Complexity zu tun, oder war das einfach nur was ihr selbst so genannt habt? Oder hatte das einen Bezug zu Jason Lake und seiner Organisation?
Gar nicht. Die Gründer dieses Teams, die waren einfach große Complexity-Gaming-Fans und haben dann gesagt, okay, wir schmeißen da noch einen Kart dazwischen und dann machen wir das genauso cool. So, und das, da das aber alles Spieler waren und ich so ein bisschen, ich hatte gerade nur ein Studium fertig, so ein bisschen Business-Erfahrung hatte, ist es dann auch relativ schnell bei mir gelandet, die ganze Vermarktung aufzubauen. Das heißt, wir haben uns dann erstmal ganz normale T-Shirts besorgt, und wo wir das Logo draufgeklebt haben, quasi nur. Und später dann eben auch richtige Trikots gemacht und verschiedene Sponsoren akquiriert. Das war halt, zu dem Zeitpunkt gab es auch noch eigentlich quasi keine Teams in dem Bereich. Deswegen war das auch so ein Novum. Das heißt, man musste da auch viel Aufklärungsarbeit leisten, was selbst bei den endemischen Sponsoren, worum es sich da handelt, was für die der Mehrwert ist, in so eine Teaminfrastruktur zu investieren, was sie für Reichweiten bekommen, und warum es überhaupt sich lohnt, für bestimmte Parteien, eben wenn das Team zum Beispiel mit Hüllen XY spielt, oder warum das Logo die und die Relevanz hat, wenn es irgendwie auf dem Livestream von den Publishern ausgestrahlt wird.
Ne? Also das zeitlich? Also wo sind wir da jahrestechnisch?
2013 bis 2018. Es ging alles peu à peu. Also wir haben, wie gesagt, relativ klein angefangen mit Yu-Gi-Oh!, haben dann immer mehr Events gewonnen, immer mehr Sponsoren dazu geholt, waren dann auch mal eben der Mission folgend, die Sammelkartenspiele publiker zu machen bei TV Total. Bei Stefan Raab haben das Yu-Gi-Oh! An sich als Sammelkartenspiel vorgestellt. Einfach um zu zeigen, okay, weil das war mir immer sehr wichtig. Ich habe mich damals so während Pubertät halt super geschämt, dass ich das gespielt habe. So, also das war halt so ein Hobby, womit ich nur mit meinen Freunden drüber gesprochen habe, und sonst wusste das eigentlich keiner. Und das rückblickend fand ich das halt eigentlich Quatsch, weil es halt wie ihr schon gesagt habt, ne, es erfordert Strategie, man ist viel am Rumreisen, man lernt super viele Leute kennen. Das ist wirklich nichts, wofür man sich irgendwie in irgendeiner Form schämen sollte. Und das haben wir, diese Energie haben wir eben genommen und sind damit auch in den TV-Total-Auftritt reingegangen und haben gesagt, hey, guck mal, das spielen einfach, jetzt plump gesagt, ganz normale Leute. Und das ist nichts, wofür man sich schämen sollte.
Aber fühltest du, dass da, also erstmal finde ich das, muss man einen Schritt zurückgehen. Erstmal finde ich das mega, dass du das jetzt auch nochmal in den Raum wirfst, weil das ist ja ganz oft so, dass du, und das war ja mal das Gamer-Problem für eine Zeit, dass ja viele Leute gespielt haben, aber keiner wollte Gamer sein. Ne? Andere haben immer gesagt, so, ja, nee, Gamer bin ich nicht, ich spiele nur mal vielleicht ein bisschen, weil dieser Begriff so negativ konnotiert war. Ich verstehe, dass das bei Kartenspielen vielleicht noch ein bisschen extremer ist. Deswegen ist es auch schön, gerade zu sehen, dass du so ein Revival in Magic zum Beispiel siehst, ne? Weil einfach alle spielen und alle spielen und sagen, ey, ist einfach geil. Und alle haben auch Spaß dran. Ich kann mir vorstellen, dass es da halt genau diese Phase gab, in der das auch mal anders war. Aber als ihr das jetzt mit TV Total zum Beispiel gemacht habt, und du bist jetzt der zweite Gast im Spielekeller, von dem ich weiß, dass er mal da war, neben Christian Linke, war das für dich eher so, also warst du jetzt darauf vorbereitet, dass hast du irgendwie Schiss, dass das jetzt so ins schlechte Licht gerückt wird, oder dass eher sowas ist wie, haha, guck mal hier die Nerds, oder war das schon extrem ernst gemeint und nee, erklär uns das wirklich mal, so wie hast du dich damit gefühlt?
Also wir haben Hintergrundgeschichte, warum wir da überhaupt hin sind, ist, dass ich irgendwo bei TV Total meinen Auftritt gesehen habe vom deutschen Meister im Papierflieger basteln. Und in dem Jahr, wo ich das gesehen habe, waren wir gerade mit unserem Team deutscher Meister und Europameister geworden. Und dann habe ich gesagt, gut, ja komm, also Papierflieger basteln ist nicht langweiliger als Sammelkarten spielen. Das heißt, ich habe dann Brainpool angeschrieben und gesagt, hier. Und die haben sich natürlich wissentlich die Hände gerieben, dass sie jetzt da wieder jemand haben, den sie ein bisschen durch den Kakao ziehen können. Ne? Also wir wussten, worauf wir uns einlassen. Wir haben dann ganz akribisch quasi jeden Auftritt uns angeschaut von ähnlich relevanten Sachen, wie zum Beispiel SK Gaming war ja da, und uns dann angeschaut, okay, was waren so die Schlüsselpunkte, über die sich auch in Anführungszeichen lustig gemacht wurde. Bei SK Gaming ging es ja irgendwie um das Trikot. Das heißt, wir haben unsere Trikots dann zu Hause gelassen, sind dann ganz normaler Streetwear quasi hingegangen. Also wir haben uns da schon sehr akribisch vorbereitet, eben um nicht diesen Eindruck zu hinterlassen. Und ich sage mal, bis zu dem Moment, wo ich hinter diesem Raab-Pult stand, habe ich mich auch sehr confident gefühlt, dass das klappt. Aber dann war ich sehr froh drum, dass ich hinter diesem Pult stand, weil meine Knie da schon echt gezittert haben. Ne? Und rückwirkend muss ich sagen, so Feedback aus der Community wäre wirklich sehr positiv. Das heißt, das Ziel, was wir uns da gesetzt hatten, hat auch funktioniert. Und auch wenn man sich heute den YouTube-Auftritt nochmal anschaut, so die Kommentare dahinter sind echt positiv. Das heißt, es hat irgendwo einen gewissen Effekt gehabt. Und deswegen haben wir dann versucht, quasi mit dieser Energie weiterzumachen. Sind dann in andere Sammelkartenspiele reingegangen, Pokémon, Final Fantasy, Force of Will, haben quasi da auch Teams aufgebaut, um die Orga größer zu machen, um das quasi in weitere Spiele zu tragen. Und haben dann zu einem gewissen Punkt auch gesagt, okay, wir sind hier das einzige Team, was richtig pusht. Wir müssen den nächsten Schritt gehen, eigene Events machen. Und haben dann eine europaweite Turnierserie aufgebaut, wo wir quasi durch 4 verschiedene Städte getingelt sind. Dann ein Franchise-System hatten, wo wir mit Stores zusammengearbeitet haben, weil die Stores halt auch davon profitiert haben, mehr Angebot für die Spieler zu haben, was Turniere anging. Und dann hat sich das alles relativ gut hochgearbeitet. Ich hatte damals noch einen anderen Geschäftspartner. Und dann ist Card Market, also quasi die Plattform, über die man die Karten verkaufen und ankaufen kann, wenn man Einzelkarten hat, auf uns zugekommen und die wollten eine Sammelkarten-Convention bauen und unsere Turniere damit reinziehen. Und da waren wir gerade in den Verhandlungen und zu dem Zeitpunkt ist einfach mein Geschäftspartner komplett untergetaucht. Ich habe dann irgendwann später rausgefunden, dass er irgendwie in die Privatinsolvenz damals gerutscht ist. Und dann stand ich halt von einem Moment auf dem anderen da und dachte so, okay, wie soll es jetzt weitergehen? Gebe ich jetzt einfach nur noch die Turniere ab und mache dann einfach mein erwachsenes Leben weiter? Und irgendwie habe ich das damals nicht ganz eingesehen und habe dann meinen heutigen Geschäftspartner mit an Bord geholt, den Ali. Und dann haben wir zusammen in dieser Umbruchphase das Team, also die Teamorga, jemand anders übergeben und dann die Card Sports League gegründet, weil wir gesagt haben, okay, wir haben das beste Team, aber das beste Team bringt nichts, wenn sich der Markt nicht mitentwickelt. Das heißt, wir haben dann so ein bisschen die Infrastruktur geschaffen, um Teams zu helfen, sich vermarkten zu können und haben dann eine eigene Teamliga gebaut. Erstmal für Yu-Gi-Oh!, dann noch für Dragon Ball und haben dann versucht, in die Kerbe eben weiterzubauen und dann kam Corona und während Corona haben wir dann auch 1-2 Anfragen bekommen von anderen Parteien, die so im Markt waren, ob wir was streamen wollen, weil wir das halt bei unseren Events auch immer selber gemacht haben und dann auch für die Card Market Series. Und dann sind wir in dieser Phase, ist dieses Ligasystem leider durch Corona ein bisschen abgeebbt und dann waren wir irgendwie von einem Moment auf den anderen sehr schleichend eine Third-Party-Agentur, die einfach jetzt nach Corona, wo es wieder Events gibt, natürlich wieder so ein bisschen versucht, das aufzugreifen und da den Spirit, also die Survival, was du auch angesprochen hast, wieder zu entfachen. Aber eben, wir wissen, wir können jetzt Stand jetzt mit den Parteien im Markt auch ganz anders reden und arbeiten als damals noch, wo wir einfach ein ganz kleines Team waren. Wir wissen, dass es Leute gibt, die das wesentlich besser können, Turniere zu organisieren und Turniere zu bauen. Das heißt, mit denen arbeiten wir jetzt an verschiedenen Konzepten, um sowas umzusetzen und bringen da eben unsere Expertise aus Community-Sicht mit rein. Wie sollte ein Livestream aussehen? Was sind Inhalte, die da einen gewissen Entertainment-Faktor liefern? Weil ganz stumpf und simpel, ein Sammelkartenspiel ist einfach nicht sexy genug für eine E-Sports-Übertragung. Ihr habt es jetzt am Anfang gesagt, ne? Die E-Sports an sich kann ja so Hype-Momente schaffen, aber also gerade wenn man sich Spiele wie Counter-Strike anschaut, das kann sich jeder anschauen und versteht, was passiert. Bei Sammelkartenspielen, wenn da ein Spieler eine Karte zieht und ausspielt und dann auf einmal das Spiel gewinnt, dann muss man schon verstehen, warum diese Karte jetzt das Spiel gewonnen hat, um quasi da mitfiebern zu können. Und das ist eben ein großer Aspekt, den wir uns immer anschauen, okay, wie können wir diese Sammelkartenspiele noch emotionaler aufladen, um eben zumindest einen gewissen Hype-Faktor reinzubringen. Ne? Wir wissen über die Limitationen.
Wie macht ihr das aber tatsächlich dann operativ? Weil ich will genau in das Beispiel einmal rein. Und sorry, wenn ich jetzt einmal übers Wort gefahren bin, aber wir haben immer diese Debatte mit nimmst du League of Legends und Counter-Strike zum Beispiel, ne, und vergleichst das mit Fußball. So, wenn du sagst, Fußball, ganz einfach, ne, eine Uhr, Tore, versteht man die Regeln, vielleicht abseits mal nicht, aber ne, man versteht die Regeln sehr schnell. So, dann guckst du dir Counter-Strike an. Counter-Strike ist sehr komplex in sich, aber du kannst von außen drauf gucken und grob verstehen, was da passiert. Und du hast schnelle Runden, das heißt, du hast immer Hype, Pause, Hype, Pause, Hype, Pause. Ne, dadurch, dass du einfach schnelle Rundenwechsel hast. Dann hast du so ein Spiel wie League of Legends und da ist es dann ähnlich wie das, was du gerade beschrieben hast. Du schaust auf den Screen, du hast ohne Ende Datenpunkte und du checkst meistens gar nicht, wenn du nicht wirklich tief drin bist, was da eigentlich gerade passiert und wie, welches Item das beeinflusst. Und ich glaube, wenn du jetzt, ich weiß, Dennis, du hast früher mal gespielt, ich glaube, wenn wir heute jetzt Magic spielen würden hier in der Runde, bin ich mir halt auch nicht so sicher, ob jeder einfach versteht, was die Karten machen, die da gespielt werden. Und ich kann dir dazu sagen, wenn wir Commander-Runden haben, erlebe ich mich halt selbst auch dabei, wie ich einfach rauszoome, ne? Dann baut da jemand gerade sein Deck auf und sagt, ja, dann mache ich dies, dann mache ich das, dann macht das hier das, der triggert das, dann lege ich das, dann kommt hier ein Token. Und ich denke mir dann manchmal nur so, ja, ey, du könntest mir jetzt alles erzählen. So, ich glaub's dir einfach mal, weil die Spiele einfach ja so unheimlich komplex sind. So, was macht ihr denn, um das Leuten, also lass mich zwei Fragen. An wen richten sich eure Produktionen und wie bringt ihr den Leuten das Spiel bei?
Also man muss da unterscheiden sozusagen in den Produktionen selber zwischen einer Turnierproduktion, also wenn man sozusagen ein Produkt hat, was jetzt quasi in die große weite Welt übertragen werden soll, und Entertainment-Formaten wie jetzt zum Beispiel eine Runde Commander. Ne? Bei einem klassischen Commander-Spiel hängt sehr viel ab vom Talent, was da spielt. Also da muss man wesentlich mehr, ähnlich wie bei einer Poker-Produktion, muss man wesentlich mehr in die Dynamik gehen und die Charaktere, die selber spielen, highlighten, weil anders als bei einem Turnierspiel hat man da natürlich auch die Möglichkeit, die Tonspur abzufangen und die Talents, die da gerade on screen sind, eben auch miteinander agieren zu sehen, in einem lockeren Setting. Ne? Das heißt, das ist da ist das Spiel immer zweitrangig. Da hängt es sehr stark daran ab, was für Dynamiken bauen sich da auf. Das heißt, da kann man dann noch sozusagen für den Zuschauer verschiedene Sachen machen mit Bauchbinden, die Informationen oder kleine Infonuggets reingeben oder eben Karteneinblendungen, dass man zumindest mal sieht, okay, diese Karte wurde ausgespielt. Aber bei diesen Talentproduktionen richtet sich sehr viel darum, okay, wie kann man das Entertainment der Person hervorheben und nicht des Spiels. Wenn wir jetzt in ein Turnierspiel reingehen, da spielen wir quasi einen Long Game. Ne? Wir müssen eigentlich schauen, dass wir die Leute mit einer sehr hochwertigen Produktion zumindest catchen, im Sinne von, dass sie sich das gerne anschauen, dass es da keine Tonprobleme oder Bildprobleme gibt, sondern sozusagen, dass diese Kinderprobleme erstmal hinten angestellt werden können. Und dann muss man sehr viel Content entwickeln mit Videoformaten, mit Grafiken, die das Spiel demjenigen, der gerade zugeschalten hat, näher bringen. Ne? Und da legen wir unser Hauptaugenmerk drauf. Das heißt, so ein Sammelkartenturnier, anders als ein E-Sports-Turnier, lässt sich relativ schwer für eine Produktion durchtakten, weil die eben 1-gegen-1 gespielt werden und dadurch sehr oft das Swiss-Format gespielt wird. Das heißt, du hast eine feste Rundenzahl und kannst dir dann nur eine Paarung rauspicken und im Worst Case auch nicht den Turnierbaum vordefinieren. Ne? Und dadurch hast du, wenn du eine Paarung auswählst, wo das Spiel statt 50 Minuten halt nur 20 Minuten dauert, weil jemand da gerade eine Packung bekommt, hast du 30 Minuten, die du überbrücken musst, und das ist genau das, wo wir sehr viel Effort reinlegen, indem wir sagen, okay, da muss Content vorproduziert sein, da müssen die Caster wissen, was passiert. Und auch ähnlich wie beim ersten Produktionsbeispiel müssen da die Talents natürlich auch geschult sein und selber versuchen, um gewisse Situationen im Spiel den Hype aufzubauen. Also deswegen sagte ich Long Game, das heißt, man muss die Leute reinholen, erstmal ein bisschen catchen und dann anregen, sich mit dem Spiel auseinanderzusetzen. Sonst wird es sehr schwierig, irgendwie eine coole Zuschauererfahrung zu haben als Zuschauer. Und der dritte Aspekt, auf den wir dann immer mehr eingehen, ist das Thema Hero Building. Das heißt, ich wir versuchen die Pro-Spieler, die es in diesen einzelnen Spielen gibt, hervorzuheben und zu schauen, dass die entsprechend auch Videoformate bekommen, öfter mal auf den Feature-Matches auftauchen. Einfach, dass wenn man nicht notwendigerweise eine Connection zum Game baut, dass man eine Connection zu der Person entwickelt und über diese Person dann wiederum vielleicht dazu angeregt wird, sich mehr mit dem Spiel zu beschäftigen. Aber an sich ist es keine Sache, wo man sagt, okay, man kann irgendwie 5 Stellschrauben drehen und dann ist es auf einmal super spannend, da zuzuschauen. Dann muss man halt diese 1000 Datenpunkte, die du genannt hast bei League of Legends, die gibt es beim Sammelkartenspielen ja nur physisch. Das heißt, wir müssen halt quasi diese physischen Datenpunkte, da haben wir auch eine Software für, auch irgendwie abgreifen und irgendwie ins Overlay reinkriegen, dass jemand, der schon ein bisschen tiefer drin ist im Spiel, auch quasi sein Scoreboard hat, um zu sehen, wie ist der Spielstatus, welche Karten werden ausgespielt, wo kann ich, welche Effekte wurden gegebenenfalls schon benutzt. Also, dass man da so ein bisschen, ist dann der nächste Schritt für die nicht neuen Zuschauer, sondern die schon etwas etablierten Zuschauer, dass man da entsprechend die Information bereitstellt, die gebraucht wird, um eben das Spiel auch dann zu verstehen und dann eben auch in den entsprechenden Hype-Moment zu raffen, okay, jetzt ist diese Karte gezogen worden und jetzt weiß ich aufgrund des Scoreboards auch, okay, der Spieler gewinnt jetzt gerade das Spiel. Jetzt kann ich quasi auch, weil ich mitgefiebert habe, eben weil vielleicht meine Lieblingsspielerin gerade on Stream war, sie hat jetzt gewonnen und jetzt weiß ich auch warum. Und jetzt kann ich eben auch diesen ganzen Mitfiebermoment mitnehmen und irgendwie auch jubeln. Ne? Und das ist dann sozusagen die vierte Komponente. Das ist nicht immer möglich, aber wir versuchen das natürlich in den entsprechenden Turnieren auch einzuführen, das eben in den Zuschauerbereich zu bauen und auch eine entsprechende On-Site-Präsenz des Streams zu schaffen, sodass man den Hype, den die Zuschauenden auf dem Event haben, quasi auch ins Digitale übertragen kann. Ne? Also diese klassischen Lanxess-Arena-Momente, da dauert es noch eine Weile, sage ich jetzt mal, aber das ist eben auch ein wichtiger Aspekt. Das Ganze funktioniert im Hype nur, wenn es auch vor Ort physisch irgendwie Spaß bringt. Und da, wenn ich da so 10 Jahre zurückdenke, Sammelkarten, da war das, glaube ich, für die Produktionsfirmen ein absoluter Graus, weil wenn man da ein Finale gewonnen hat, hat man seine Karten zusammengeschafft, irgendwie kurz mal genickt, dem Gegner die Hand gegeben und ist vom Tisch gegangen. So, da hat niemand irgendwie mal den Arm gehoben und sich gefreut. Das heißt, es ist auch mittlerweile ein bisschen mehr gelernt aus dem E-Sports und verschiedenen Gaming-Formaten, was da so rüberschwappt. Da kann man schon sagen, dass da eine gewisse Entwicklung stattgefunden hat. Aber das ist, diese amerikanischen Spiele, die sind noch sehr weit von dem entfernt, was im E-Sports passiert. Und deswegen haben wir uns das eben auch auf die Fahne geschrieben. Ne? Wir sagen, okay, wir gucken immer fleißig, schreiben ab vom Mitschüler und versuchen da die Learnings zu übertragen.
Aber wo stehen wir denn gerade? Also wie groß ist denn der Markt? Kannst du das grob skizzieren?
Was verstehst du unter Markt?
Also ich verstehe mal Marktvolumen natürlich, wenn wir über Games reden. Die haben ja unterschiedliche Volumina, die sie umsetzen. Gerade wenn du dir anschaust, dass ja ne Wizards, die Magic the Gathering machen, ja für Hasbro eigentlich die Cash-Cow ist mit über 1 Milliarde Umsatz. Das ist ja schon beeindruckende Zahlen. Also ich weiß nicht, ob du Spielerzahlen hast, ich weiß nicht, weil du hast ja auch von Entwicklung gesprochen. Ne, so was entwickelt sich eigentlich am schnellsten? Weißt du, ist das so ein reines Nischending? Wir haben jetzt mehrfach gesagt, dass wieder viele Leute spielen, die wir kennen. So ist das einfach wieder ein Riesenphänomen.
Kriegt man denn Daten von Spielenden überhaupt, also halbwegs gut, also fixiert, also wirklich Daten, Fakten, woran wird das gemessen?
Also ich würde das mal ein bisschen aufdröseln. Die meisten Publisher haben mittlerweile auch Online-Klienten, wo man das Spiel auch digital spielen kann. Also Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon, die haben alle Klienten, wo man online spielen kann. Das heißt, diese Daten sind aber in der Regel nur über sehr spezielle Third Parties einsehbar. Beziehungsweise wenn der Publisher selber Informationen über die Entwicklungszahlen preisgibt. Ne? Also da sieht man, und das hat man auch während Corona gesehen, dass die Zahlen da extrem hochgegangen sind. Weil Gaming grundsätzlich gestiegen ist während der Zeit, aber auch der Effekt, ich sitze zu Hause, ich will nicht nur am Rechner sitzen, ich will auch mal was Physisches wieder machen am Küchentisch. Das heißt, da haben viele auch irgendwie in Karten investiert, und wenn man einmal am Papiergold geschnüffelt hat, dann kommt man sehr schlecht wieder davon weg.
Eine meiner Sorgen übrigens auch, ne? Jedes Mal, wenn wir in dem Podcast sitzen und das Thema Karten wieder da sind, bin ich kurz davor, wieder wahrscheinlich Magic-Karten zu kaufen. Und ich weiß, wenn ich es tue, dann war es das mit mir.
Grüße gehen raus an den Hans, der lange gesagt hat, nee, ich steig da jetzt nicht irgendwie ein, das wird mir zu teuer. Und erst gestern noch einen Post gemacht hat in einer Gruppe zum Thema, wie er jetzt seine ganzen Karten sortiert hat, digital und physisch, und wie er am schnellsten was findet. Und der da gerade wieder richtig, also der ist richtig tief im Game abgetaucht.
Ja, der Kollege hat auch gefühlt jede Karte als High Rare neben mir ausgespielt auf der Gamescom LAN. Also der ist sehr tief versunken.
Der hat Spaß, aber er wollte ja, ganz lange nicht, weil er dachte, es würde ihm zu teuer.
Ja, das,
Dennis, wir kriegen dich da auch noch rein.
Irgendwann kriegen wir dich noch, Dennis. Ich bin mittlerweile auch halt von Yu-Gi-Oh! Zu Magic gewechselt, deswegen kann ich das ganz gut einschätzen. Genau, das ist also die digitalen Datenpunkte sind da. Spielerzahlen lassen sich dann immer so ein bisschen von der Spitze des Eisbergs abschätzen. Wenn man sich einfach die Turnierzahlen anschaut. Und die sind extrem explodiert nach Corona. Also alle Turniere, wenn ich mir jetzt zum Beispiel Pokémon und Yu-Gi-Oh! Und One Piece anschaue, die sind halt innerhalb von 5 Minuten ausverkauft. Da sprechen wir von 2.000 bis 5.000 Leuten, die da auf Turniere fahren. Und dieser Moment, dass man sagt, okay, ich entscheide mich jetzt bewusst, auf ein Competitive Event zu fahren, das ist halt wirklich, deswegen sagt die Spitze des Eisbergs, sind vielleicht 1% derjenigen, die Karten zu Hause haben und damit aktiv spielen. Ne? Das kann man dann nochmal unterteilen in Leute, die eigentlich nur noch sammeln, die selber noch gar nicht gespielt haben. Also der Eisberg ist sehr, sehr tief, und das kriegt man auch immer wieder mit. Eben, wir hatten es vorhin schon mal, diese Schattengesellschaft, es gibt Leute, die zu Hause nur spielen oder die überhaupt nur sammeln. Also da ist schon eine gewisse Marktentwicklung, wenn man jetzt sagt, okay, die Spitze des Eisbergs wächst, und es ist auch immer wichtig, dass es Turniere gibt, weil das auch immer so ein bisschen für die Sammler selber oder für die zu Hause Spielenden ein Zeichen ist, okay, das Spiel lebt noch, das Spiel ist noch aktiv, da gibt es Turniere, da kann ich mir Streams zu anschauen, das sieht alles lebendig aus, da lohnt es sich weiter investiert und aktiv zu bleiben. Als wenn es das nicht geben würde, dann ist es relativ schwierig nachzuvollziehen, ob, okay, lohnt es sich jetzt noch diese 100-Euro-Karte zu kaufen oder gibt es das Spiel nächstes Jahr nicht mehr und ich habe quasi das Geld versumpft. Das heißt, da sieht man eine Entwicklung in den Spielerzahlen, natürlich auch in den Umsätzen der Publisher, die sozusagen in Corona, aber auch jetzt nach Corona weiter wachsen. Und auch sozusagen wir als Agentur merken das auch, dass die Publisher jetzt auch verstanden haben, während Corona, wo das klassische Tool Organized Play, also das heißt, ich arbeite mit lokalen Stores zusammen, ich baue Turniere und das ist so ein bisschen mein Marketing-Vehikel, wo auch während Corona erkannt wurde, okay, ich muss mehr im digitalen Bereich machen, ich muss mehr auf Conventions gehen, weil ich da jetzt eine Zielgruppe habe, die zumindest schon mal Touchpoints hatte. Da sehen wir eben auch eine Entwicklung. Ich würde sagen, anhand dieser Punkte, ohne dass ich jetzt eine konkrete Market Growth Rate dir geben kann, kann man schon sagen, dass das Ganze anders als jetzt auch zum Beispiel im E-Sports schon noch ein stetiges, starkes Wachstum beinhaltet.
Wo seht ihr gerade Wachstum? Seht ihr jetzt Wachstum in neuen Spielen wie Flesh and Blood und plötzlich spielen auf der Dreamhack ganz viele Leute? Oder seht ihr auch noch massives Wachstum durch Produkte, wie ihr jetzt eins am Start habt, ne, über Streams etc., in Spielen wie Magic?
Das, was an neuen Spielen in letzter Zeit auf den Markt gekommen ist, die haben sich alle sehr gut etabliert. Das war, sagen wir mal, vor 10 Jahren. Gab es immer wieder Spiele, die versucht haben, so in den Markt zu kommen, die auch gute Spielmechaniken hatten, die gute IPs hatten, die dann aber leider irgendwann an der Rewe-Kasse geändert sind, wie ich es immer sage, wo man so ein, zwei Päckchen mitnehmen kann. Da war so immer so die Big Three, also Yu-Gi-Oh!, Pokémon, Magic the Gathering. Und da hat eigentlich da zu dem Zeitpunkt nie jemand dran geglaubt, okay, dass da jetzt noch wirklich jemand rankommt. Aber wenn ich mir jetzt so Titel anschaue wie Locana von Ravensburger mit Disney oder auch Bandai, die jede IP jetzt irgendwie greifen, die so im japanischen Raum stark funktionieren, Digimon, One Piece, Dragon Ball, da sehen wir schon, dass sich da Spiele etablieren können und auch starkes Wachstum erzielen können. Du hast jetzt gerade die DreamHack genannt, da war ja auch ein One Piece Turnier mit 1300 Leuten. Also die Spiele funktionieren. Und das ist auch was, das zeigt, dass jetzt sozusagen das Wachstum nicht notwendigerweise aus den Bestandsspielern kommt. Also den Leuten, die schon irgendwie in einem Spiel drin sind, aber sagen, okay, ich wechsle jetzt zu einem anderen Spiel oder ich spiele noch ein zweites Spiel für diejenigen, die sehr, sehr viel Geld haben. Sondern das sind, wenn man sich die Spieler dann anschaut, sind tendenziell auch sehr oft neue Spieler, die vorher noch gar keinen Berührungspunkt mit Sammelkarten hatten. Und das ist auch ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass eben diese Gaming-Welt immer mehr zusammenwächst. Wir hatten vor 5 Jahren mal eine Marktforschung gemacht und da war irgendwie, hatte jeder dritte Gamer schon mal irgendwie Berührungspunkte mit Sammelkarten und ich würde, die Studie müssten wir mal wiederholen. Aber ich würde jetzt behaupten, dass sich das, wenn man die Studie jetzt machen würde, dass sich da auch sozusagen zumindest auf 50% gesteigert hat, dass sich da irgendwie eine Bekanntheit da ist. Auch jetzt durch Corona gab es ja sehr, sehr viele Creator auch im deutschen Markt, die Booster aufgemacht haben, die ihre Sammlung gezeigt haben, die da auch sehr publik mit umgegangen sind. Und das meine ich eben, das ist sehr schön zu beobachten, dass es immer akzeptierter wird. Und ich habe jetzt, also um sozusagen die anekdotische Evidenz zu liefern, ich habe jetzt am Wochenende hier im lokalen Supermarkt jemanden getroffen, mit dem ich zusammen Abitur gemacht habe. Und der hat gerade so eine Vending-Machine bestückt, wo man Sammelkarten rausziehen kann. Und ich... Der also
einfach ist, Pakete sozusagen.
Genau, du hast quasi wie so eine Coca-Cola oder whatever Getränkeautomat und da kannst du dann eben statt einem Getränk kannst du den Boosterpack spuck dir den Boosterpack raus. Mega cool. Ich bin da eigentlich nur hingegangen, weil ich mir ein Boosterpack kaufen wollte und dann habe ich gesehen, okay, das befüllt ja jemand, den kenne ich sogar. Dann hat sich rausgestellt, er ist Polizist. Und er macht das so ein bisschen nebenbei und erst während Corona, weil er Krypto und Aktien nicht versteht, aber Pokémon-Karten verstanden hat, hat er irgendwie stark in Pokémon-Karten investiert und ist da jetzt irgendwie als verkauft die, macht An- und Verkauf und ist da super, super aktiv unterwegs. Ne? Also wie gesagt, super anekdotische Evidenz, aber dass es diese Leute gibt, die quasi früher nichts mit Karten am Hut haben und jetzt aus Nostalgiegründen oder weil sie einfach irgendwie einen Bezug zu dem Thema haben, zurückkommen. Das zeigt einem schon, dass da noch ein großes Wachstumsvehikel einfach ist. Und jetzt kommt es eben, um auf das Thema Streaming zu kommen. Wir sehen wachsende Zuschauerzahlen, wir sehen wachsende Teilnehmerzahlen bei den Turnieren. Und das ist eben auch hilfreich, um dann, umso mehr Leute sich mit der Materie auseinandersetzen, umso einfacher ist es für uns dann wieder Entertainment zu schaffen. Und einen Hype zu kreieren für die Leute, die einfach mal so in den Stream reingeklickt haben, ne? Weil sie zumindest schon mal irgendwie einen gewissen Touchpoint hatten mit den Spielen.
Sag mal, was die Zielgruppe angeht, ne? Das würde mich auch noch mal kurz interessieren. Jetzt hast du gesagt, dein Kollegen, der mit dir Abi gemacht hat, ne, jetzt sind Chris und ich ja noch mal ein paar Jährchen älter. Die Zielgruppe, die ich immer kennenlerne, ist immer schon sehr erwachsen, verhältnismäßig. Also oft würde ich sogar sagen 30 plus, ganz oft. Wie ist denn so die Demografie und sind so die Games, die du gerade genannt hast, die so die Newcomer, sind das die, also One Piece hast du gerade in den Raum geworfen, sind das Games, wo dann auch jüngere Leute spielen oder ist es, also wie kann ich mir da so die Demografie vorstellen?
Also aus den Marktstudien, die wir so vor 2019, vor Corona gemacht haben, ihr seht, ich habe mein Corporate Know-how auch immer gerne mitgenommen in das Nebenbusiness. Da habe ich auch immer sehr, sehr, sehr viel Wert auf Marktdaten gelegt. Da war so das Durchschnittsalter 21. Das ist aber, wie gesagt, nur die Spitze des Eisbergs der Leute, die auf Turniere gehen. Mhm. Das heißt, die haben Zeit, die haben gerade irgendwie einen Job angefangen, haben Geld und irgendwie Passion, das auszuleben. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Jetzt, gut, ich bin jetzt auch Ü30, aber man sozusagen gerade so Formate wie Commander, das sind eher Gesellschaftsspielformate. Das heißt, da würde ich sagen, und Magic hatte schon immer, dadurch, dass es einfach auch das älteste Spiel ist, schon immer eine etwas ältere Zielgruppe. Aber es kommen auch genug Spieler nach. Ne? Also es gab jetzt irgendwie gerade ein sehr junger Spieler, irgendwie die One Piece Europameisterschaft gewonnen. Da ist auf jeden Fall Nachwuchs da. Man muss halt immer gucken, das hängt halt immer zusammen, wie beständig ist das dann. Aber in der Regel fängt man halt klein an, so wie ich. Ne? Man geht halt in seinen Laden und baut sich so selber seine Sammlung auf, indem man tauscht, indem man irgendwie auch mal Turniere gewinnt oder irgendwie einen guten Pull hat aus einem Booster. Und dann ist man eigentlich relativ lange drin. Oder man lässt die Karten halt, mein bester Freund halt irgendwie noch von Pokémon, der war früher schon relativ pedantisch unterwegs und hat alles eingetütet mit 5, 6 Jahren. Man lässt die Karten dann halt liegen und kommt dann irgendwann mal wieder zurück. Also deswegen, ich glaube jetzt, dadurch, dass das Thema jetzt so ein Revival erlebt, kommen halt auch jetzt sozusagen unsere Generation, die jetzt über 30 sind, die jetzt irgendwie früher mit RTL 2 aufgewachsen sind, irgendwie zurück und sagen, okay, was ist, wir hatten ja auch relativ lange auf der Kaktus drüber gesprochen. Das ist sicherlich auch dahingehend geschuldet, dass sich jetzt nicht jeder, so wie früher, irgendwie vielleicht die Generation von unseren Eltern ein Haus leisten kann. Das heißt, was mache ich jetzt mit meinem Geld? Okay, dann kaufe ich mir halt coole Sachen davon. Wenn ich mir schon keine Immobilien davon leisten kann, dann kaufe ich mir eben coole Sachen und dann investiere ich eben in Sachen, die einen gewissen Sammelwert für mich haben. Und da sind Sammelkarten halt ein super, super Vehikel für, ne? Weil es gibt halt relativ transparent den Wert nachzuvollziehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Wert zu steigern über Grading. Und das ist halt schon mal wieder ein Hobby für sich. Ne? Wenn ich mal an meinen Opa denke, der hat irgendwie Eisenbahnen gesammelt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das Thema Sammelkarten jetzt so bei unserer Generation so ein bisschen das Eisenbahn wird bei uns. Deswegen hast du vielleicht auch so ein bisschen den Eindruck jetzt, dass die Zielgruppe relativ alt ist, die sammelt. Diejenigen, die aber spielen, würde ich schon wesentlich jünger schätzen.
Okay.
Wenn wir die Sammelkarten jetzt aufmachen, hängen wir noch eine Stunde dran. Ja. Ich hab aber nur noch eine Frage, das hat mich jetzt interessiert. Du hast vor einer Weile mal gesagt, wenn du halt genug Geld hast, spielst du noch ein zweites Spiel. Jetzt geh mal weg von diesem rein monetären Aspekt. Wie komplex sind eigentlich diese Spiele und wie unterschiedlich sind die? Also jetzt für einen Kontext, Magic fällt ja immer wieder. Dann hast du ganz viel, und da müssen wir jetzt nicht drauf, aber dann gibt es ja immer Kritik an diesem Mana-System mit den Ländern. Dann kommt ein Spiel wie Lorcana, die machen es halt ein bisschen anders, die machen es halt, ich sag mal, einsteigerfreundlicher, aber natürlich mit wachsender Anzahl von Karten ebenso komplex. Aber die Spielmechanik ist ein bisschen einfacher. Du hast eine Yu-Gi-Oh! Gesagt, Pokémon gibt's, du hast One Piece und es gibt ja so viele Trading-Card-Spiele gerade, die aber auch funktionieren, so in ihrem Kosmos. Ist es eigentlich einfach zu wechseln? Also wenn Dennis jetzt sagt, du, ich habe jetzt mal früher Magic gespielt, ich will mit was anfangen, aber ich mache jetzt Yu-Gi-Oh! So wie hardcore musst du dich da reinfuchsen? Versus, sind die Mechaniken eigentlich immer dieselben? Kann ich jetzt als Magic-Spieler, also als Magic-Amateur-Spieler, relativ schnell Pokémon spielen? Oder muss ich mich da wieder wochenlang richtig tief reingraben?
Also ich finde, das ausgeschriebene Motto von Lorcana, easy to play, hard to master, da sehr passend. Also du kannst, wenn du ein Sammelkartenspiel gespielt hast, und sagen wir mal so, dass du jetzt nicht nur super casual gespielt hast, sondern schon irgendwie auch die grundlegenden Mechaniken verstanden hast, kann man relativ einfach ein neues Sammelkartenspiel lernen. Die Komplexität kommt dann über den Kartenpool hinzu. Also ich habe sicherlich, glaube ich, ein Jahr gebraucht, um Magic vollumfänglich zu verstehen, einfach weil der Kartenpool wesentlich tiefer ist und dadurch das Spiel auch wesentlich modularer. Du kannst dir halt je nachdem, wie das Spiel aufgebaut ist, x-beliebige Anzahl an Decks bauen, die alle gut funktionieren können. Und das zu verstehen und dann auch wiederum zu verstehen, und das ist halt der Hebel, wenn du jetzt auf Turnierlevel spielen willst, musst du, und auch diesen Zone-Out-Effekt, den du vorhin beschrieben hast, dann musst du, im Turnier darfst du nicht Zone-Out machen, da musst du verstehen, welche Karten da gespielt werden und idealerweise auch quasi auch aus dem FF können, was jetzt passieren kann, damit du im richtigen Moment die Karte X ausspielen kannst, die die gegnerische Strategie behindert. Das heißt, der Wechsel zu anderen Sammelkartenspielen ist sehr einfach. Und insbesondere jüngere Sammelkartenspiele wie One Piece oder jetzt Locana sind sicherlich auch für erfahrene Sammelkartenspieler sehr einfach noch quasi zu knacken, weil der Kartenpool noch relativ gering ist. Aber sagen wir mal so, in die älteren Spiele zu wechseln oder als zum Beispiel auch in Yu-Gi-Oh! Das ist sehr, sehr schwierig. Also, weil je nach Tiefe des Kartenpools muss man sich einfach irgendwie eine sehr, sehr tiefe Zeit in reingrinden und das Metagame verstehen, warum gewisse Karten gut sind. Von daher, junge Spiele sehr einfach reinzuwechseln als Competitive-Spieler. Und beziehungsweise Competitive-Spieler kann man auch relativ gut zwischen den Spielen wechseln. Und dann hängt es halt wirklich da nach Begabung ab. Also es gibt sehr viele Beispiele von Spielern, die semi-erfolgreich in einem Spiel waren und auf einmal total durch die Decke gegangen sind in einem anderen Spiel. Und dann hängt es halt auch davon ab, was man als Spieler erreichen will. Die Spieler haben halt alle unterschiedliche Herangehensweise an Prestige, sage ich mal so. Also wie sie Prestige aufgreifen. Eben mit Preisgeldern, früher war es für einen Competitive-Spieler das Coolste, irgendwie auf dem Livestream zu sein, ne? Das heißt, je hochwertiger der Livestream produziert ist, umso geiler ist es einfach auch, wenn man irgendwie da on stage laufen darf und irgendwie Effekte hochgehen, ne? Das heißt, da muss man sich dann immer als Spieler-Persona, sag ich mal so, selber hinterfragen, okay, wenn ich jetzt wirklich hoch-competitive spielen will, was ist mir wichtig? Ist es mir wichtig, dass ich mich irgendwie ausdrücken kann mit der Art und Weise, wie ich Decks baue? Ich habe zum Beispiel immer nicht so die Standard-Decks gespielt, sondern meine eigenen Süppchen gekocht. Ist es mir wichtig, dass ich einen hohen Preispool habe? Ist es mir wichtig, dass wie die Community tickt, weil die gesammelten Communities sind dann halt auch nochmal in ihren einzelnen Facetten unterschiedlich? Oder ist es mir wichtig, dass das Spiel prestigeträchtig genug ist, dass ich eben nicht diesen Effekt hatte, den ich vor 10, 20 Jahren hatte, dass es mir peinlich ist, dass ich das spiele. Ne? Ist ja auch nochmal ein Faktor. Und dann stehen einem eigentlich mit guten Puls aus Boosterpacks alle Wege offen. Ne?
Was ich an Trading-Karten oder generell an Kartenspielen so geil finde, grundsätzlich ist es ja anders als, ich habe jetzt zum Beispiel gestern habe ich wieder Warcraft 3 gestreamt und gespielt. Erst One-on-One ein bisschen tun. Da geht es halt auch um Mechanik ganz viel. Also, dass man schnell ist, dass man Hand-Augen-Koordination hinbekommt. Das hat man natürlich in der Konstellation nicht in einem Ausmaß wie bei Warcraft oder bei Starcraft oder anderen Games, die so super schwierig sind, wenn man älter wird, ehrlicherweise. Eigentlich ja im Prinzip offen für alle Menschen. Egal wer, ob Frau, Mann, spielt gar keine Rolle, egal welches Alter weitestgehend, also klar, mit 5 Jahren vielleicht noch schwierig, aber ab einem gewissen Alter ist das ja eigentlich ein sehr dankbares Spiel für jedermann, ne?
Auf jeden Fall. Also ich habe früher so das Alter belächelt, in dem ich jetzt bin, die noch auf Turnieren rumgehangen haben und gespielt haben. Aber es ist eben wirklich sind sehr, sehr offene Spiele. Und das ist ja auch das Schöne bei Locana und auch Pokémon, die da sehr viel Wert auf dieses Familienzusammenkommen legen, ne? Und sagen, hey, es ist nicht so, dass wenn ich jetzt auf ein Turnier fahre, dann muss ich Mama und Papa irgendwo absetzen im Coffeeshop und kann dann spielen, sondern idealerweise zocken beide selber noch mit oder können zumindest irgendwie nachvollziehen, warum mir das Spaß macht und haben das auch vielleicht schon mal selber mit mir gespielt. Also ich würde auch behaupten, das sind tendenziell auch Spiele, in die man sich sehr schnell reinarbeiten kann, aber wo man auch ähnlich wie Fahrradfahren, wenn man einen gewissen Erfahrungsschatz hat, wo man auch gut mitspielen kann, wenn man wenn man mal irgendwie die Grundelemente verstanden hat. Das heißt, da ist jetzt nicht so, dass man irgendwie ähnlich, wenn ich irgendwie auf der Circle lerne, habe ich mich mal wieder an Counter-Strike getraut und dann irgendwie nach einer Runde ausgemacht, weil ich dachte, okay, das bringt mir jetzt wirklich keinen Spaß mehr. Ne? Aber bei Sammelkartenspielen, dadurch, dass es eben immer noch ein Glückselement ist, man weiß nicht, welche Karten man zugeteilt bekommt, man muss das Beste aus dem machen, was man hat, und notwendigerweise hat der bessere Spieler vielleicht auch einfach gerade Pech und wirklich nichts Sinnvolles auf der Hand, dann kann ich auch noch gewinnen. Ne? Dieses Glücksspiel, nicht dieses Glücksspiel, sondern dieses Glückselement dahinter im Spiel selber macht das Ganze auch erfahrbarer, ne? Dass man halt nicht irgendwie notwendigerweise immer der Beste gewinnt, sondern man kann halt auch extrem Glück haben und dann auch noch einen spaßigen Abend am Ende mitnehmen. Ne? Das ist bei Sammelkartenspielen halt als Turnierspieler sehr bitter. Für jemanden, der ab und zu mal spielt, eine schöne Sache.
Ähnlich wie bei Poker. Wenn ich mit meinen Noob-Freunden spiele und dann mal nicht gewinne, haben die Spaß gehabt, ich habe mich geärgert.
Ja, das ist auch
Drilling besser ist als ein Flash oder so.
Ja, also das, es gibt auch sehr viele Beispiele von Sammelkartenspielern, die in Poker gewechselt sind, oder Pokerspieler, die in Sammelkartenspielen sehr erfolgreich waren. Also da ist eine gewisse Homogenität, nenne ich es jetzt mal, weil beide sozusagen, wenn man es auf einem sehr hohen Niveau spielt, dann musst du deine Züge so planen, dass du statistisch das beste Outcome hast. Ne? Ja. Du hast, wenn du irgendwie Pro-Spielern zuschaust, dann siehst du halt manchmal Spielzüge, wo du denkst, okay, das rein auf dem Papier war das jetzt echt nicht gut. Aber damit wurde irgendwie eine Situation vorbereitet, die in sozusagen im Gesamtkontext des Matches quasi die einzige Win-Option noch herausgearbeitet hat. Und dann, wenn die Win-Option dann kommt, dann ist der Spieler, der das gemacht hat, natürlich der Gott, ne? Der hat, aber statistisch gesehen passiert das halt nicht oft. Aber trotzdem ist es gut, so zu spielen, weil ansonsten, wenn man weiß, okay, sonst habe ich halt zu 100% verloren, dann kann ich jetzt auch nochmal versuchen, irgendwie diese letzten 2%, die mir vielleicht noch den Sieg bringen, irgendwie zu forcieren. Und das ist eben auch der Aspekt, der mich als Competitive-Spieler sehr, 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 sehr lange irgendwie dabei gehalten hat. Nur, dass ich dann irgendwann daran gescheitert bin, dass ich nicht mehr genug Zeit hatte, um mich mit dem Kartenpool auseinanderzusetzen bei Yu-Gi-Oh! Und dann halt sehenden Auges auf dem Turnier gesehen habe, wie schlecht ich gespielt habe, und dann bin ich jetzt mehr auch im Casual-Leben angekommen.
Also du hast viel gespielt, ihr macht jetzt Streams und Produktionen. Wie geht es jetzt für euch weiter mit der Company? Also was sind so Themen, die gerade anstehen, oder wo siehst du das in ein paar Jahren? Also wo geht die Reise hin?
Für uns ist jetzt erstmal wichtig, als Firma die Basics aufzubauen, das heißt Unternehmenskultur, die richtigen Leute an Bord zu holen und dann zu schauen, okay, wo ergibt es langfristig Sinn oder wo könnte man einen Hebel sehen? Ich hatte ja vorhin schon gesagt, ich bin immer sehr opportunistisch durchs Leben gegangen, und jetzt ist quasi für uns die Phase, wo wir sehr viele Möglichkeiten schaffen müssen. Ne? Das heißt, okay, wo sehen wir tendenziell zum Beispiel den nächsten Hebel, und dann möglichst viel in diesen Bereichen machen und gucken, was bleibt hängen. Ne? Also so ein bisschen das, was ich aus der Ferne immer bei Dennis verfolge, einfach viele Sachen machen, erstmal machen und gucken, was funktioniert. Und das ist so ein bisschen der Modus, den wir jetzt gerade fahren, indem wir eben mit sehr vielen Conventions in Deutschland, aber auch in Europa sprechen und sagen, für ist für euch ein TCG-Bereich interessant? In welcher Form? Wollen wir da Turniere hinholen? Wollt ihr da erstmal Leute ans Spiel ranführen? Also so ein bisschen die Convention-Entwicklung, also quasi das Physische hervorheben. Und da nachgestellt hat dann der Livestream. Und im Livestreaming selber schauen wir natürlich, dass wir, haben wir natürlich auch wieder so ein bisschen den den Benchmark, den wir uns setzen, dass wir gucken, was sind so die High-Quality-Produktionen im E-Sports und was können wir davon lernen und wie kommen wir dahin? Ja, also da weiterhin an Qualität und vor allem auch Quantität des Inhalts arbeiten. Und dann langfristig ist so ein bisschen die Kernkompetenz, die wir jetzt haben als Firma, ist natürlich physische Dinge, die nicht sexy sind, sexy zu machen. Und da kann man sich natürlich verschiedene Sachen angucken, die ähnliche Probleme haben. Bestimmte Brettspiele, Gesellschaftsspiele, bestimmte Sportarten und da sein Wissen übertragen. Aber das ist in sehr weiter Zukunft. Erstmal sind wir, glaube ich, mit den ganzen Shows, die wir bespielen und auch jetzt den Conventions, die wir, wo wir TCG-Bereiche hinbringen, ganz gut ausgelastet als kleine Firma. Und dann bin ich auch BWLer genug zu sagen, okay, man muss eins nach dem anderen machen und sollte sich nicht verzetteln. Und das ist so ein bisschen die Aufstellung der Firma aktuell.
Lass uns das doch sehr gerne als Schlusswort nehmen. Und erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und wieder ein kleiner Schritt mehr für mich Richtung Kartenspiele sozusagen. Freue mich vor allen Dingen auch, dass wir uns dann Ende Mai am 31., dem Freitag, in Berlin treffen im Experian.
Ich bringe dir mal ein Deck mit. Und dann muss Chris dich festhalten.
Kommt der Tim eigentlich auch, habe ich mich gerade gefragt. Der Herr Schilder, ich weiß es gar nicht, den sollten wir vielleicht auch mal fragen, ob er Lust hat, vorbeizukommen. Ja, sehr gerne. Sehr, sehr, sehr gerne, Norman. Also würde mich sehr freuen. Hat mich sehr gefreut, dass wir heute gemeinsam hier saßen. Eine letzte Frage haben wir immer noch, die wir natürlich gerne mitgeben wollen. Sag mal, wen würdest du denn gerne mal bei uns im Podcast hören, wenn wir ihn einladen dürften?
Ich hatte zwei Kandidaten zur Auswahl. Ein sehr großer Multiplikator für uns, der uns mit sehr, sehr vielen Leuten vernetzt hat und uns auch der sehr vorangebracht hat. Den kennt ihr sicherlich, den Roland Krell, der sehr eng mit Eli Geller zusammenarbeitet. Und die zweite Personale, die jetzt noch mir in den Kopf gekommen ist, weil wir über die verschiedenen Personalien, die Sammelkartenspiele gespielt haben, die sehr interessant wäre der Hannes Scholz, der Gründer von Skin Baron, Retro Plays und Games Island, ehemaliger Pokerspieler und Magic-Spieler, der, glaube ich, für den Podcast hier auch diese Welten Sammelkartenspiele und E-Sports, weil mit Skin Baron ist er natürlich auch sehr verbandelt mit Counter-Strike, sicherlich die ein oder andere Anekdote mitbringen kann. Und wie gesagt, ich glaube, er hat x-beliebige Firmen gegründet. Das war eine super spannende Personalie. Den kann ich euch nur ans Herz legen.
Danke.
Ja, ich denke, Johannes hat schon wieder fleißig mitgeschrieben. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt allen noch einen ganz entspannten Tag, schöne Woche und bis bald dann.
Ja, danke, tschüss, dass ich hier sein durfte. Ciao. System shut down.